am Konferenztisch.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Am Konferenztisch, dem Podcast von Südwestpresse und Märkischer Oderzeitung. Lasst uns über Superlative sprechen. Es ist die größte, längste, tollste, besteste Präsidentschaft, die jemals ein Präsident im ersten Jahr absolviert hat, sagt jeder. Also jeder, der Donald Trump heißt. Sonst sagen das nicht so viele. Wir ordnen die ersten 12 Monate, die seit der Wahl des umstrittensten amerikanischen Präsidenten seit Warren Harding vergangen sind. Harding gilt übrigens als der erfolgloseste Präsident der Vereinigten Staaten. Dann, schon wieder ein Superlativ. Es ist das größte und umfassendste Leak aller Zeiten. Die Paradise Papers der Kollegen von der Süddeutschen Zeitung halten die Welt in Atem. U2-Sänger und Gutmensch Bono nutzt Schlupflöcher zum Steuersparen. Die vermeintlichen Philanthropenkonzerne aus dem Silicon Valley tun dasselbe. Und auch Rennfahrer Lewis Hamilton ist dabei. Ein Berater des kanadischen Ministerpräsidenten taucht in den Unterlagen ebenso auf wie ein Vertrauter des russischen Präsidenten. Und the Queen herself. Was ist da los? Schließlich, wir wollen nicht, aber wir müssen über Jamaika reden. Ja, das ist die Koalition, von der Sie schon nichts mehr hören wollen, noch bevor die Koalitionsgespräche eigentlich begonnen haben. Warum ist das alles so quälend? Was ist so kompliziert? Und wer hat sich eigentlich dieses blöde Verfahren ausgedacht? Zum Schluss unser Thekenthema. Wir erzählen Ihnen 3 erstaunliche Dinge, die Sie bei Ihrem nächsten Kneipenbesuch an den Mann oder an die Frau bringen können. In unserer Runde begrüße ich wieder Ulrike Sosalla, Nachrichtenchefin der Südwestpresse in Ulm. Herzlich willkommen, Frau Sosalla.
Einen schönen guten Tag.
Und aus Frankfurt an der Oder ist uns Dietrich Schröder zugeschaltet, Reporter und Polen-Korrespondent der Märkischen Oder-Zeitung. Herzlich willkommen, Herr Schröder.
Ja, schöne Grüße aus Frankfurt-Oder.
Frau Sosalla, sagen Sie doch bitte mal was Positives über Donald Trump.
Also ich bin eigentlich ganz erfreut, dass er bisher noch keine wirklich große Krise vom Zaun gebrochen hat.
Keinen Weltkrieg angezettelt.
Ja, keinen Handelskrieg. Er hat auch Obamacare nicht zurückgedreht. Er hat eigentlich überhaupt relativ, also im Vergleich zu seinen Ankündigungen, hat er eigentlich gar nichts gemacht. Und ich finde, damit können wir schon mal ziemlich zufrieden sein.
Und das soll die nächsten 3 Jahre so bleiben?
Wenn es nach mir ginge, ja.
Wir messen ihn daran, dass er nichts macht.
Also, dass er nichts kaputt macht.
Er macht doch alles kaputt.
Ja, da bin ich mir noch nicht so sicher. Das, finde ich, ist nach einem Jahr eine der großen offenen Fragen und ist natürlich genau das, was wir für die nächsten 3 Jahre gerne wüssten. Ob wir jetzt alarmistisch sind, ob wir mit unseren Befürchtungen, er würde sowohl die amerikanische Demokratie als auch das Ansehen der USA in der Welt, als auch die Führungsrolle der USA komplett zerstören, ob wir damit richtig liegen oder ob wir einfach nur uns von seinem riesigen Ego blenden lassen und ihm mehr zutrauen, als er wirklich hinkriegen wird. Und vielleicht, also nach einem Jahr muss ich sagen, im Moment habe ich so ein bisschen Hoffnung, dass er vielleicht einfach gar nichts hinkriegt, noch nicht mal das kaputt machen.
Warren Harding Nummer 2, der erfolgloseste. Vielleicht dann doch. Herr Schröder, Sie kennen sich in Polen aus. Die Polen und die Amerikaner haben traditionell ein sehr gutes Verhältnis miteinander, was vor allen Dingen von polnischer Seite ausgeht. Sehen die da Donald Trump vielleicht anders als wir? Sehen die das Positive?
Na, Sie können auf jeden Fall schon mal darauf verweisen, dass Donald Trump schon mal in Polen gewesen ist und in Deutschland noch nicht, ja. Und das ist so ein kleiner Age-Effekt, ja. Also bei uns war er schon, wir werden wichtiger genommen, bilden sich die Polen zumindest ein. Ja? Und dann hat er ja auch sich gegen Mexikaner schlecht geäußert und will eine Mauer um sein Land bauen.
Und, das gefällt Polen den Polen, oder wie?
Polen wollen ja bekanntlicherweise keine Flüchtlinge ins Land lassen. Mhm. Und da trifft man sich irgendwie so und eine polnische Zeitschrift titelte nach diesem Trump-Besuch sozusagen eine Allianz zur Rettung der westlichen Werte, ja. Also das ist schon überraschend, was man da alles so rein interpretieren kann.
Also das wäre die W-Achse, Warschau, Washington. Können sich denn die Politiker von der PiS mit dem anfreunden, was Trump so darstellt? Ich meine, die sind doch extrem konservativ und moralisch drauf und der ist ja noch nicht, also sagen wir, moralisch ist ja eher so sein schwächstes Bein.
Ja, für Polen war in diesem Jahr ganz wichtig, dass diese amerikanischen Soldaten jetzt ins Land gekommen sind, dieses Bataillon. Das war natürlich schon eigentlich vor Donald Trump vereinbart gewesen, noch unter Obama, ist aber dann tatsächlich so eingetreten, ist mit ihm zusammengefallen und ja, das wird alles so in eine Kiste geworfen. Und wenn man jetzt die NATO was macht, was sozusagen gegen Russland geht, dann ist man in Warschau eigentlich ganz froh, ja. Es waren ja vorher Befürchtungen laut geworden, dass Trump möglicherweise mit Russland ganz besonders gut könnte. Und dass das jetzt nicht so eingetreten ist, das wird aus polnischer Sicht positiv gewertet.
Frau Sodala, kann das wirklich sein, dass es nur auf die Perspektive ankommt, wie man Trump betrachtet und vielleicht dann doch mehr Positives daran sehen kann an seiner Politik, als nur, er hat nichts kaputt gemacht? Ist es so, dass wir durch Obama vielleicht verwöhnt sind und gerne so einen sehr smarten und gefälligen, attraktiven Präsidenten haben möchten, der schwarzer Kennedy und was sonst alles über ihn gesagt hat und Trump halt einfach das ordinäre Gegenstück da ist?
Da wäre ich mir jetzt nicht sicher. Also mir wäre es insgesamt schon lieber, wir hätten jemanden im Weißen Haus sitzen, der den Eindruck macht, als ob er intellektuell in der Lage wäre, die Herausforderungen, vor denen er steht, wenigstens zu verstehen. Und da glaube ich eben, dass das bei Trump nicht so ist. Und weil er fährt unglaublich auf Sicht, er hört relativ wenig auf Leute, die sich auskennen und er macht sehr viel nach Bauchgefühl und das ist in der internationalen Diplomatie keine gute Strategie, weil meistens sehr viele von den anderen sehr strategisch vorgehen. Also ich denke, man sieht das auch, dass er diplomatisch gegenüber Putin, gegenüber Xi Jinping und selbst gegenüber dem Nordkoreaner einfach überhaupt keinen Boden gut macht. Er kann denen nichts entgegenstellen, weil er nicht, spontan handelt und nicht strategisch und weil er das seine eigene Diplomatie ja auch ausgedünnt hat. Von daher denke ich, dass wir schon durchaus, also auf potenzielle Krisen zusteuern, aber jemand wie Obama, dem man zutraut, dass er versteht, was da vor sich geht. Also war mir persönlich sehr viel lieber, jetzt völlig unabhängig von der politischen Ausrichtung.
Ja, ich glaube, es ist, also ausgenannt ist gar kein Wort. Es ist eigentlich so, dass keiner für ihn arbeiten möchte. Ich glaube, 20% aller Botschafterstellen sind unbesetzt. Im State Department geht eine Kündigungswelle nach der anderen ein. 60% der wichtigen Stellen sind nicht besetzt. Es will einfach keiner für diese Administration arbeiten, die eine so desaströse Außenpolitik betreibt. Und es geht sogar noch weiter. Also die Leute, die ursprünglich mal Trump wohlgesonnen waren, also republikanische Politiker auf dem Hill, also aus dem Kongress oder Senatoren, die sprechen ja im Prinzip inzwischen ganz offen davon, dass es im Weißen Haus so eine Art betreutes Regieren gibt. Wie es ansonsten für ältere Menschen ein betreutes Wohnen gibt, braucht dieser Mensch offensichtlich eine rundum 24 Stunden Vorsorge, damit er nicht versehentlich auf den Atomkopf drückt oder sonst irgendeine Dummheit anrichtet. Was sie noch nicht geschafft haben, ist ihm seinen Twitter-Account wegzunehmen, der ja sein bevorzugtes Regierungsinstrument ist. Ich persönlich kann mir wirklich keinen schlechteren Präsidenten als diesen Menschen vorstellen. Und gerade intellektuell nicht in der Lage, haben Sie eben gesagt. Fällt das auch unter so eine Ferndiagnose, wie neulich dieser Club der Psychiater angestellt hat, die ihnen gesagt haben, er sei narzisstisch, ich-bezogen, unfähig auf andere zu hören, empathisch nicht veranlagt und so weiter und so fort. Und sie würden normalerweise keine solche Ferndiagnose machen, aber es sei so dramatisch, dass sie warnen müssten. Das waren doch Demokraten, die das gesagt haben, oder?
Das waren Psychiater. Aber Ich denke, die Diagnose, dass er dem Ganzen intellektuell nicht gewachsen ist oder kein Interesse daran hat, es intellektuell zu durchdringen, ich glaube, das ist keine Ferndiagnose, sondern er hat ja oft genug selber gesagt, dass er gar nicht vorhat, irgendwelche dicken Akten zu lesen und auf irgendwelche präpotenten Berater zu hören, sondern dass er so wahnsinnig schlau ist, dass er das alles sowieso durchschaut und dann ganz schnell entscheiden kann. Also das hat er ja wirklich, das hat er so oft selber gesagt, dass ich, und da glaube ich ihm auch in dem Punkt, da lügt er mal nicht. Und deswegen denke ich, dass wir davon schon ausgehen können, dass er auch die Gespräche, die er auf höchster Ebene führt, ohne allzu intensive Vorbereitung angeht. Und das ist schon gewagt, sage ich mal.
Herr Schröder, Schlusswort zu dieser ganzen Angelegenheit. Wir beiden Wessis, Frau Sosalla und ich, sind uns einig. Was sagt der Ostdeutsche zu diesem amerikanischen Präsidenten? Sind da die Vorbehalte, die es ohnehin gibt, bestätigt oder?
Na, man merkt doch aber jetzt auch, dass die Amerikaner zunehmend ein Problem mit ihm haben. Es ist ja auch in den eigenen Reihen, also bei den Republikanern, wächst ja doch das Unbehagen. Und ich meine, das ist ja sozusagen die Hoffnung, dass die Amerikaner das selbst irgendwie hinkriegen, irgendwelche Sicherungen vielleicht einbauen können oder so, die man natürlich aus dem Ausland gar nicht so einbauen kann, ja. Also das ist doch sozusagen das Positive noch, dass sich ein inneramerikanischer Diskurs, inneramerikanisches Unwohlsein über Donald Trump entwickelt hat. Ja.
Auch der Amerikaner merkt's. Gut, wollen wir es erstmal dabei belassen. Kommen wir zu den Paradise Papers. Für denjenigen, der es nicht mitgekriegt hat, die Süddeutschen Zeitungen sind im vergangenen Jahr, ich weiß nicht, wie viele Akten zugespielt worden. Es geht in die Millionen, die Zahl. Zusammen mit einem internationalen Journalistenkollegium von über 100 investigativen Rechercheuren haben sie das Ganze aufgearbeitet und festgestellt, was im Prinzip so ein bisschen ein offenes Geheimnis ist, nämlich, dass es auf der Welt Steueroasen gibt und dass ausgerechnet die reichen Leute diese Steueroasen nutzen. Herr Schröder, ist es so, dass wir das eigentlich wissen und es deswegen nicht interessant ist, darüber zu lesen und die Kollegen von der SZ übertreiben maßlos, oder sollte uns das doch aufregen?
Na, ich meine, das Schöne ist ja, dass Journalisten ihrer Funktion nachkommen und Missstände aufdecken und das auch noch in einer Weltgemeinschaft machen, also Journalisten aus verschiedenen Ländern. Das ist doch schon mal gut. Dann habe ich aber, der von Steuerpolitik oder von Steuern jetzt insgesamt nicht so sehr viel Ahnung hat, aber doch den Eindruck, dass diesmal irgendwie legal Sachen aufgegriffen wurden,
absolut, ja.
die aber irgendwo fragwürdig sind. Ja? Und dann stellt man halt aber auch gleichzeitig fest, wenn jetzt die aktuelle Steuerschätzung kommt, dass die Steuern ja trotzdem irgendwie sprudeln und die Staaten ja jede Menge Geld einnehmen. Ja, und dann fragt man sich, wie würde ich mich verhalten, wenn ich ganz viel Geld hätte und irgendwie die Möglichkeit hätte, Steuern zu sparen. Ich würde es vielleicht auch machen. Und ich bin zum Beispiel auch froh, wenn die Presseversorgung der Journalisten immer noch eine höhere Rendite ausweist als andere Geldanlagequellen. Und irgendwie bekommen die ja auch wahrscheinlich ihr Geld irgendwo her. Will man eigentlich gar nicht so richtig wissen, wo das dann herkommt. Ist schön, wenn man irgendwie Rendite hat, ja.
Aber Frau Sosalla, ist das nicht genau das Problem? Also was Schröder sagt, wir können es nicht und die können es. Und jetzt kann man sagen, es ist eine Ungerechtigkeit, dass wir es nicht können. Man kann aber auch sagen, es ist eine Ungerechtigkeit, dass die es können und machen.
Ja, ich finde es ein grundlegendes Problem sogar für den Staat, dass die einen das können und machen, ohne dass der Staat eingreift, ohne dass er versucht, es zu unterbinden. Und die anderen es nicht können, weil es nämlich natürlich, wie Herr Schröder auch sagt, insgesamt die Bereitschaft, Steuern zu zahlen, an so einen Staat einfach untergräbt. Also ich kann das Argument völlig verstehen. Warum soll ich nicht alles ausnutzen, ein bisschen Steuern hinterziehen, die Putzfrau Schwarz beschäftigen oder auch noch das letzte Schlupfloch nutzen, wenn ich doch weiß, dass alle Superreichen auf diesen Steueroasen zugange sind. Und damit geraten wir halt in einen Wettbewerb der Steuervermeidung, der uns allen nicht gut tun kann. Und ich finde, es ist ein Problem der Politik, dass sie es nicht schafft, glaubwürdig gegen die Steuervermeidung vorzugehen. also schon innerhalb der EU, es sind ja nicht nur, wir gucken immer auf die Steueroasen irgendwo in der Südsee, aber schon innerhalb der EU schaffen wir es ja nicht, Irland, Luxemburg und die Niederlanden und auch Großbritannien, die ja noch dabei sind, daran zu hindern, dass sie Großkonzernen riesige Steuerrabatte gewähren. Und damit macht man natürlich, schürt man, glaube ich, eine Politikverdrossenheit, die weit über das eigene Steuerthema hinausgeht. Und da wird es gefährlich.
Ich glaube auch, also die Figuren, die genannt worden sind, also U2, Bono oder Lewis Hamilton, die dienen natürlich dazu, die ganze Berichterstattung so ein bisschen schmackhafter zu machen. Aber das Problem sind ja wirklich die Länder. Also wenn ich sehe, dass Jersey war das, glaube ich, wo Lewis Hamilton seine Privatmaschine einfliegen lassen konnte und die mit einer insgesamt 10 Minuten dauernden Transaktion so verbucht hat und dort angemeldet hat, dass er keinerlei Umsatzsteuer darauf zahlen muss und keine Einfuhrgebühr, dann ist das einfach ein Unding mitten in der Europäischen Union. Wo 1.000 Einwohner leben und über 11.000 Privatflugzeuge angemeldet sind. Und soll mir keiner sagen, dass dieses Land oder diese Insel das braucht, um ihren wirtschaftlichen Bestand zu sichern. Und es scheint mir doch tatsächlich zu sein, dass bei allen Versuchen, diese Steuerwelt zu harmonisieren, es immer noch ein Gefangenendilemma herrscht. Also sprich, derjenige, der ausbricht, wie die Niederlande oder Irland, kann sich versprechen, zumindest einen kurzfristigen zusätzlichen Erfolg zu erzielen, im Sinne von, wir kriegen dann wenigstens die Steuern, die überhaupt noch zahlen, während die anderen Länder alle blöd reingucken. Herr Schröder, ist das was in Kneipen diskutiert wird? Ist das so eine Sache, die tatsächlich den einfachen Menschen auf die Palme bringt? Was glauben Sie?
Naja, ich glaube, man denkt, wenn jetzt von denen, die wirklich viel haben, wenn da korrekt die Steuern kassiert würden, dann könnte man für andere die Steuern vielleicht ein bisschen senken. Ja? Und dann bräuchten wir nicht, die anderen nicht so viel Geld zu bezahlen. Aber bei uns wird es ja gleich vom Lohn abgezogen, ja, also vom Gehalt. Also ich glaube, das wird als ungerecht empfunden. Ich meine, wir kommen ja nachher noch auf Jamaika zu sprechen, wenn die jetzt irgendwie sagen würden, der Soli-Zuschlag fällt weg, das wäre dann erstmal konkret 40 Euro im Monat für mich, die hätte ich dann mehr, ja. Also das wäre nachvollziehbar. Wenn andere Steuern gesenkt würden, wäre es auch nicht schlecht. Aber vielleicht noch mal ein Beispiel aus Polen, weil wir ja auch über die EU-Länder und die unterschiedlichen Regelungen gesprochen haben. Also die neue polnische Regierung hat nach eigenen Angaben, also sie haben eine Mehrwertsteuerpolitik sozusagen neu geschaffen, obwohl ja eigentlich der Zoll dafür schon vorhanden gewesen wäre, aber der war vielleicht unterwandert. Aber die haben mit einer neuen Einheit so Benzin und Zigaretten und andere Ausfuhren und Einfuhren ins Land besser kontrolliert und haben angeblich in einem einzigen Jahr 30 Milliarden Zloty, umgerechnet sind das 7 Milliarden Euro, mehr eingenommen. Und damit können sie auf der anderen Seite ihr Kindergeld finanzieren, wo wir am Anfang gedacht haben, ja, das kann sich der polnische Staat ja gar nicht leisten. Mhm. Und das ist ja eigentlich auch mal wieder was Positives, was man über die polnische Regierung sagen kann. Es ist schon erstaunlich, dass solche Spielräume dann vorhanden sind, ja.
Naja, also ich meine, das ist die wertvollste Firma der ganzen Welt, Apple. Macht einen Großteil ihres europäischen Umsatzes und ihres Gewinns in Deutschland. Sie zahlt keinen Pfennig oder nur sehr wenig Steuern, weil sie Lizenzgebühren, nämlich für den Namen Apple, so einfach ist das, nach Irland abführt. Und diese Lizenzgebühren sind zufällig fast so hoch wie der Gewinn. In Irland wiederum braucht man das Ganze nicht oder fast nicht zu besteuern. Fast nicht heißt, dass die Iren sich also den Profit davon versprechen, den Apple eigentlich hier macht und in kleineren Steuermengen dann in Irland anfängt. Und wenn das ganz viele Konzerne machen, profitiert Irland tatsächlich davon. Jetzt frage ich mich, gibt es da einen interessanten Weg, Frau Sosala, vielleicht über Klassenkeile oder etwas Entsprechendes, die Iren endlich mal wieder darauf einzuschwören, dass wir hier eine Gemeinschaft sind und aufeinander Rücksicht nehmen sollten?
Klassenkeile bin ich mir jetzt nicht so sicher. Es gibt ja die Versuche und wie immer bei der EU verlaufen die recht zäh. Aber
Name and Shame reicht nicht aus. Also das Sagen und Sagen, die solltet euch schämen, also das ist das, was so verbale Klassenkeile ist.
Ja.
Scheint nicht zu helfen.
Mein Eindruck ist, dass der öffentliche Druck, wenn er noch weiter zunimmt, auch durch solche Veröffentlichungen wie die Paradise Papers und vorher die Panama Papers, dass er schon durchaus dazu führen könnte, diese öffentliche Debatte auch darum, was für einen riesigen Fehler wir für das gesamte Gemeinwesen machen, wenn wir so ein Steuerdumping innerhalb der EU zulassen, dass das schon dazu führen könnte, dass Irland irgendwann noch einlenkt. Wobei natürlich die große Gefahr ist, dass das Ganze durch den Brexit konterkariert wird, weil noch niemand weiß, was für ein Steuerdumping-Wettlauf einsetzen könnte, wenn Großbritannien nicht mehr in der EU ist und nicht mehr von der Gemeinschaft in die Pflicht genommen werden kann. Also ich bin da nicht besonders optimistisch, was das angeht, dass selbst innerhalb der EU die kleinen Steueroasen, die es da gibt, ausgetrocknet werden können. Was auch natürlich daran liegt, dass die Leute, die da unterwegs sind, die Großkonzerne, die Superreichen, die großen Stiftungen, also die Fonds, die ganz, ganz viel Geld zu verteilen haben, dass die natürlich auch ein Machtfaktor sind und ihrerseits kräftig hinter den Kulissen auf die Regierungen einwirken. Und von daher bin ich mir wirklich nicht sicher, ob das gute Argument sich durchsetzen wird oder die schiere Macht des Geldes.
Ein gutes Schlusswort, ein skeptisches. Ja, sprechen wir über Jamaika.
Auch so eine Oase.
Ja. Eine Oase, die hauptsächlich auf dem Balkon der parlamentarischen Gesellschaft tagt, so wie man meint, wird ständig, tauchen da irgendwelche Leute auf, rauchen, gucken raus, winken dem Volk zu. Es gab, ich kann sie schon gar nicht mehr zählen, ich weiß es nicht mehr, wahnsinnig viele Sitzungen und es gab ganz viele Papiere und man hat den Eindruck, es gibt keinen Fortschritt. Also zwischendurch heißt es immer wieder, nee, wir wollen keine Koalition, dann heißt es doch, ja, eigentlich jetzt geht's doch wieder und es geht voran und dann tagt man in kleinen Gruppen, man tagt in großen Gruppen und in den großen Gruppen wird dann das wieder besprochen, was vorher in den kleinen Gruppen vereinbart worden ist, weil es dann doch nicht so richtig passt und es geht vorwärts und rückwärts. Jetzt diese Woche, Cem Özdemir hat einen Vorschlag gemacht. 2030, das Ende aller Verbrennungsmotoren, war das, was die Grünen ursprünglich gefordert haben. Das soll jetzt nicht mehr gelten. Sie würden auf diese Forderung in den Koalitionsgesprächen verzichten, sagen die Grünen, und haben damit Bewegung in die Verhandlungen gebracht. Stimmt es, Herr Schröder? Glauben Sie, dass das was hilft?
Ja, auf jeden Fall hat man so von außen den Eindruck, dass die Grünen ein besonderes Interesse daran haben, dass die Sache gelingt. Also bei Herrn Özdemir und auch bei seiner Kollegin erkenne ich doch das große Interesse, auch einen Ministerposten begleiten zu wollen und was gestalten zu wollen. Und ich muss auch mal ehrlich sagen, bin jetzt persönlich der Meinung, eine gewisse Kennenlernphase räume ich denen auch allen ein, weil sie kommen ja nun mal aus unterschiedlichen Optionen und müssen sich beschnüffeln. Was ich da ehrlich gesagt nicht so richtig verstehe, ist, wenn irgendwo ein Mikrofon hingehalten wird, dann gibt ja jeder irgendwie gleich einen Kommentar ab. Und da hätte man vielleicht mal auch mal ein bisschen ruhiger sein können. Und ich meine, wenn dann Dobrindt lospoltert oder Kubicki mal wieder sagt, naja, Neuwahlen wären ja auch nicht so schlimm. Also das ist schon alles ein bisschen merkwürdig. Und dann hätte ich mir so gedacht, in dieser Kernlernphase hätten sie vielleicht auch mal ein bisschen ruhiger sein können. Aber insgesamt habe ich schon immer noch den Eindruck, die wollen da schon mal was erreichen.
Also ich bin ein bisschen skeptischer, muss ich ehrlich sagen. Ich halte es für immer noch wahrscheinlicher, dass die Jamaika-Koalition kommt, aber ich sehe es bei 60-40. Und ich finde es besonders spannend, dass Sie gesagt haben, die Grünen scheinen ein besonderes Interesse daran zu haben, also mal von der Rolle Cem Özdemir als Außenminister und Katrin Göring-Eckardt als Ministerin für ich weiß nicht was. Ich fand es einen wahnsinnig klugen Trick von den Grünen, auf diese 2030-Forderung öffentlich zu verzichten. Also das nicht erst in die Verhandlungen einzubringen, sondern erstmal in die Stuttgarter Zeitung. Weil ich glaube, dass die Grünen für den Fall, dass es trotzdem scheitern könnte, genau das unterstellt bekommen, nämlich durch dieses Manöver, was Sie eben gesagt haben, dass an denen auf gar keinen Fall gelegen hat und sie sich sozusagen zwei Optionen mit diesem Schachzug geöffnet haben. Sie haben A, die Verhandlungen so ein bisschen auseinandergewirbelt und B, sich ein wunderbares Alibi verschafft, falls die FDP doch noch kalte Füße kriegt und sagt, Jamaika wollen wir nicht. Frau Sosala, was meinen Sie?
Also für mich sieht es im Moment auch eher so aus, als ob jedenfalls die CDU, die Grünen und die FDP ein gewisses ehrliches Interesse daran entwickelt hätten, in Koalitionsverhandlungen einzusteigen. Wo ich mir überhaupt nicht sicher bin, ist die CSU. Die haben natürlich das Sonderproblem, dass sie vor einer Landtagswahl stehen nächstes Jahr und deswegen total darauf angewiesen sind, mit einem sehr, sehr guten Ergebnis aus diesen Koalitionsverhandlungen rauszukommen. Aber die haben natürlich auch, wenn man sich vorstellt, die haben die Landtagswahlen vor sich, wenn man sich vorstellt, sie würden es auf Neuwahlen ankommen lassen und würden ja möglicherweise oder höchstwahrscheinlich noch schlechter abschneiden als bei der Bundestagswahl, ist das für die Landtagswahl natürlich auch ein noch größeres Debakel. Also zumal ja nichts anderes rauskommen würde. Also die würden ja wieder da sitzen und müssten wahrscheinlich nochmal über Jamaika verhandeln.
Ja, aber Frau Kollegin, Sie widersprechen sich doch gerade. Wenn Sie sagen, die CSU lässt es scheitern und Sie sagen gleichzeitig, Sie haben kein Interesse daran, das scheitern zu lassen, was ist denn nur der Punkt?
Ja, also mir ist die CSU im Moment das größte Rätsel.
Ach so.
Die, wobei ich glaube, dass es Teil einer recht gewagten Verhandlungsstrategie ist, aber ich halte es trotzdem für möglich, dass die CSU allein durch den Druck, unter dem sie steht, die stehen nach meiner Einschätzung unter dem größten Druck der vier Beteiligten, dass sie es allein deswegen auch am dichtesten oder am ehesten scheitern lassen würden.
Herr Schröder, wer hat ein Interesse, es scheitern zu lassen?
Na, ich glaube, momentan hat überhaupt niemand ein Interesse, es scheitern zu lassen.
Doch.
Das würde ich denken.
Wer?
Nee, er ist Schröder. Ich sag's zum Schluss.
Naja, Sie kommen wahrscheinlich mit der FDP, ja. Aber ich glaube, ja, die FDP hat vielleicht Angst vorm Regieren, ja. Aber die könnten vielleicht ihren Wahlkampf nochmal mit Lindner am ehesten wiederholen, währenddessen die anderen die Frage haben, wen stellen wir denn als Spitzenkandidaten auf? Das ist schon nachvollziehbar. Aber ich meine, wir stellen uns ja momentan alle so vor, diese Alternativlosigkeit. Es gibt ja eigentlich gar keine andere Variante. Und aber diese Situation bleibt ja dann auch bestehen, wenn dann auch mal eine Regierung gebildet worden ist. Es ist ja erstmal keine Alternative in Sicht. Also es kungelt niemand anders irgendwie mit der SPD und kann mit denen irgendwas zusammenzimmern. Und es reicht ja eigentlich auch gar nicht von den Prozenten her. Also ich finde, wir sind gerade momentan in einer spannenden Situation und ich bin wirklich mal gespannt, was die sich dann am Ende, das soll ja schon nächste Woche sein, da auskaspern. Dann müssen sie erstmal ja alle ihre eigene Basis überzeugen. Bei der CSU ist die Situation eingestehen, dass es ein Machtkampf ist, dass Seehofer ja eigentlich nur noch in Anführungsstrichen ein einigermaßen ordentliches Verhandlungsergebnis rauskriegen muss und dann wird das sowieso irgendwie abgelöst als Spitzenkandidat. Also es ist schon alles ganz schön viel in Bewegung und ich finde das nicht schlecht. Das haben wir doch eigentlich vor der Wahl gewollt, dass sich auch mal ein bisschen mal was verändert bei uns im Lande politisch. Ja?
Also da stimme ich Ihnen zu. Spannend ist es allemal. Absolut. Also es ist absolut verblüffend, wer sich dieses Verfahren ausgedacht hat und warum man ständig neue Papiere präsentiert, in denen dann Fragezeichen steht und sich dann vor laufenden Kameras wieder gegenseitig strittig macht, was man vorher vereint hatte. Das ist alles wunderbar und interessant und stillt auch mein Bedürfnis nach Politzoop. Der Punkt mit der FDP ist noch ein bisschen anders. Angst vorm Regieren ist richtig. Ich glaube, dass es für die FDP im Wesentlichen darum geht, in den nächsten 4 Jahren zu überleben. Und ich wage einmal zu prophezeien, dass wenn Sie in die Regierung eintreten, wird Ihnen das nicht gelingen. Sie werden als Schwächster der Koalitionspartner wahrgenommen, weil Ihnen in den letzten 4 Jahren jegliches Personal abhanden gekommen ist, was fachliche Kompetenzen befördern könnte, was also sozusagen in der zweiten und dritten Reihe die Arbeit eines Ministeriums, die Arbeit in einer Fraktion vernünftig und sauber leisten könnte. Die Leute, die da kommen, Da sind zwar ein paar erfahrene Abgeordnete dabei, aber die haben einfach keinen Apparat, der diesen Erfahrungsgrad mitnehmen könnte. Und das sieht man auch in den Verhandlungen. Die FDP hat am Anfang darauf gedrungen, alles möglichst fein festzuschreiben, damit sie die Erfahrung aus der schwarz-gelben Koalition nicht mehr wiederholt, wo sie sich in einem sehr schnellen Verhandlungszyklus darauf verlassen hat, dass die Union schon machen würde, was man im Prinzip gemeinsam sollte, und dann aber enttäuscht worden ist, weil Wolfgang Schäuble und Angela Merkel sich danach nicht mehr daran erinnert haben, was man vielleicht mal irgendwann in der Nacht theoretisch besprochen hat. Jetzt aber sind sie, nachdem sie festgestellt haben, dass sie überhaupt kein Personal haben, das in der Tiefe fachlich verhandeln kann. Es gibt de facto keinen, der irgendwie weiß, wie die Reform des mobilitätsorientierten Risikostrukturausgleichs im Detail über die Bühne gehen soll, sondern die sagen halt, naja, da muss was gemacht werden. Es gibt keinen, der weiß, wie man einen Klima-Emissionshandel im Detail organisiert, sodass also marktwirtschaftliche Prinzipien, die man bei der FDP hochhalten möchte, tatsächlich zur Frage kommen. Das wissen die nicht. Und jetzt ziehen sie sich wieder auf Überschriften zurück, weil sie einfach nicht das Personal haben, das durchzuverhandeln, und der Lindner auch nicht in jeder Abteilung sitzen kann. Aber so, die Folge Grund, ist, die Folge wäre, dass diese unfähige, unterausgestattete Truppe in die Regierung kommt, in der eine de facto schwarz-gelbe Koalition, schwarz-grüne Koalition regiert, und sie immer nur die Blöden sind und auch fachlich nichts auf die Reihe kriegen. Und wenn das nach 4 Jahren offenbar wird, geht es ihnen so wie unter der Phase Rösler, dann straft der Wähler sie wegen Inkompetenz ab und sie fliegen wieder aus dem Bundestag raus. Meine These. Da habe ich lange geredet, jetzt will ich Widerspruch.
Ja, ich sehe das jetzt als keinen Grund, um Neuwahlen anzustreben. Weil dadurch verändert sich diese Situation ja erstmal nicht.
Vielleicht für die SPD.
Für wen? Für die SPD?
Ja, weil bei Neuwahlen wird Angela Merkel wohl nicht mehr antreten, oder?
Sicherlich nicht, ja.
Frau Sosalla, raufen.
Ich denke, dass die FDP schon gut beraten wäre, sich jetzt wenigstens anzustrengen, um so eine Koalition hinzukriegen, weil ich glaube, wenn sie die jetzt, also wenn sie sie offensichtlich platzen lässt, also wenn sie zu offensichtlich diejenigen sind, an denen die Verhandlungen scheitern, dann wird das, werden sie bei den nächsten Wahlen einfach schlechter abschneiden als bei den vorigen. Die haben jetzt ja ein wahnsinniges Glück gehabt, dass sie doch mit einem ziemlich guten Ergebnis nach dem Desaster von 2013 wieder in den Bundestag eingezogen sind. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das leichtfertig aufs Spiel setzen. Es stimmt zwar, dass sie langfristig natürlich in der Regierung möglicherweise ein Problem haben werden, aber man muss auch bedenken, dass da jetzt eine Menge Leute sind, die schon Posten wittern und die schon Macht wittern, und dass es in der FDP, glaube ich, für den Lindner auch relativ schwer vermittelbar wäre, das jetzt einfach wieder da auszusteigen und zu sagen, nee, Leute, machen wir doch lieber Opposition, denn so toll ist Opposition ja auch nicht. Das sieht man auch gerade so ein bisschen an der SPD. Also
ich stimme zu, dass Opposition nicht toll ist, aber es ist gut genug, um Kompetenzen wieder aufzubauen und sich sozusagen ein Backbone zu erarbeiten. Aber ich glaube, wir werden es sehen.
Ja, ich glaube mehr an den Lockruf der Macht als an den ehrlichen Willen, Kompetenzen aufzubauen. Ich glaube, das ist der Unterschied zwischen uns.
Aber ich glaube auch zum Beispiel, derjenige, der jetzt die Verhandlungen platzen lässt, offenkundig, der würde nicht bei Neuwahlen belohnt werden, weil das würden die Wähler übel nehmen.
Wenn die FDP glaubhaft
darstellen. Die anderen Parteien würden das auch in einem potenziellen Wahlkampf, würden sich das ganz offensiv darstellen, dass diejenigen die schuld gewesen sind, die es haben platzen lassen.
Ja.
Und da gewinnt die FDP überhaupt nichts dabei bei diesem Spiel. Ja?
Bin mir nicht sicher. Also ich glaube schon, dass sich natürlich jede von diesen drei Parteien plus dann die anderen Parteien, die auch noch da sind, jedem die Schuld geben würde, an diesem Versagen eine Jamaika-Koalition hinzukriegen, die Schuld geben würde. Ich glaube aber, dass die FDP ein ganz gutes Argument für ihre Wähler hat, die ja sehr auf, also sozusagen inhalteorientiert, neue FDP und so weiter und so fort aufgestellt sind. Wenn der Lindner ihnen vermitteln kann, wir machen das nicht, weil unsere Positionen nicht durchzusetzen wären. Das müssen sie natürlich dann auch dokumentieren. Das ist klar, sie können jetzt nicht einfach rausgehen und sagen, wir können das eigentlich gar nicht. Und deswegen habe ich Angst vorm Regieren. Aber vielleicht wissen wir nächste Woche schon mehr. In der Zwischenzeit gehen wir abends nochmal in die Kneipe, weshalb wir mit unserem Thekenthema dran sind. Wer fängt an? Herr Schröder.
Ja, ich würde einfach mal nur eine ganz kleine Episode aus dem deutsch-polnischen Grenzgebiet erzählen. Ich wollte diese Woche mit meinem Sohn eine neue Matratze kaufen für sein Bett. Und als wir ins Auto stiegen, stellten wir fest, wir haben ja gar kein Benzin im Tank. Also sind wir schnell mal rüber nach Polen zum Tanken gefahren. Das machen wir öfters, weil der Sprit einfach 30 Cent pro Liter preiswerter ist.
30 Cent pro Liter?
Ja.
Gibt es denn überhaupt eine Tankstelle auf dem deutschen Grenzgebiet?
Aber da fährt man aber nicht hin, um zu tanken, sondern nur um irgendwie belegte Brötchen oder andere Dinge einzukaufen.
Okay.
Und und dann habe ich mir gedacht, als wir getankt hatten, wir könnten doch eigentlich auch mal hier in einem polnischen Laden nach einer Matratze gucken. Dann haben wir dann zwar keine Matratze gefunden, aber ein kleines Sofa, das hat meinem Sohn sehr gefallen. Und da haben wir die Leute gefragt, wann können sie das denn liefern? Und dann haben sie gesagt, na ja, können wir heute Nachmittag liefern. Haben wir gesagt, na ist ja wunderbar, da hat mein Sohn auch noch frei, kann er mithelfen. Sind wir wieder zurückgefahren. Da ist noch schnell mal einkaufen gegangen bei uns in Frankfurt. Auf einmal kommt der Anruf aufs Handy von meiner Frau. Das Sofa ist schon da, ja. Also war praktisch das Sofa, war eher zu Hause bei uns, als wir selber wieder zu Hause gewesen sind. Und das ist doch eine ziemlich überraschende Geschichte.
Das ist, also offensichtlich ist in Polen der Dienstleistungssektor, den wir in Berlin immer suchen.
Widerspricht manchen Vorurteilen.
Absolut. Ja? Frau Susanna.
Ich habe anlässlich der Jamaika-Verhandlungen habe ich aus dem Regal mein altes Buch aus dem Studium rausgesucht, Spieltheorie für Dummies. Das gibt es inzwischen natürlich.
Das habe ich auch.
Ja, genau. Und das gibt es inzwischen auch in einer viel neueren und schöneren Auflage, aber es gibt es immer noch. Und da würde ich in die Kneipe einfach ein paar schöne Dilemmata mitnehmen und Verhandlungsspiele. Da kann man zum Beispiel sich erspielen an Beispielen, was die beste Strategie ist in Verhandlungen mit unvollständiger Information. Das ist so ungefähr das, was die Menschen auf dem berühmten Balkon derzeit täglich erleben. Und was mir besonders im Kopf geblieben ist, ist die Maxime, die ein Spieltheoretiker da aufstellt für Verhandlungen, also für Auseinandersetzungen. Wenn man eben in einer Verhandlungssituation ist, in der man sich überlegen muss, ob man mit dem anderen kooperiert oder ihn übervorteilen will. Also man merkt, Jamaika lässt grüßen. Und die Maxime, die er ausgibt, ist, fange kooperativ an und handle immer so, wie der andere zuletzt reagiert hat. Also freundlich, wenn er freundlich war, andernfalls unfreundlich. So, und das machen wir jetzt in der Kneipe, nicht mit zwei Spielern, sondern mit vier Spielern. Und dann wissen wir, wie schwierig das auf diesem Balkon da oben ist.
Hört sich nach asymmetrischer Demobilisierung in praktischer Form an.
Ja.
Sehr gut. Mein Kneipenthema ist, hat mit meiner Suche nach dem Ostdeutschen zu tun, die mich nach dem Wahlergebnis umtreibt. Weil ich glaube, dass die Wahl in Ostdeutschland komplett anders zu interpretieren ist als die Wahl in Westdeutschland. Nichtsdestotrotz weiß ich zu wenig darüber, deswegen lese ich gerne Sachen. Ich weiß nicht, ob das Buch das richtige Buch ist, um der Seele des Ostdeutschen wirklich näher zu kommen. Es ist von Ingo Schulze, es ist ein Schelmenroman. Peter Holz ist der Titel. Und ich fand es deswegen so interessant, weil man hat das Leben von Peter Holz, das wird erzählt, der wächst in einem Waisenhaus auf, wird adoptiert von einer recht gut situierten Familie in der DDR. Er durchlebt die Wende und die Nachwendezeit. Der Gag an diesem Buch dran ist, dass Peter Holz eigentlich der einzige Sozialist und sogar Kommunist ist, der in diesem ganzen Buch auftaucht. Alle anderen, inklusive die Mitarbeiter der Stasi, die inzwischen durch anwerben wollen, finden das extrem verdächtig, was der die ganze Zeit für ein idealistisches, kommunistisches Zeug quatscht. Er führt nebenher in der Wendezeit den Umsturz in der Blockflöten-CDU herbei, indem er eine Rede hält, die wiederum den kommunistischen und sozialistischen Idealen folgt, die aber von allen anderen falsch verstanden wird, weil nämlich jeder denkt, er richtet sich in Wirklichkeit gegen die Führung der Blockflötenpartei. Sprich, er wird nachher im Westen Millionär oder sogar Milliardär und setzt dann in einer spektakulären Aktion seinem beständigen Bestreben, dem Geld irgendwie zu entkommen, auf dem Alexanderplatz ein Ende. Lohnt sich, ist jede Seite fast ein Lacher. Man kann es nur genießen. Wunderbar, das war's für diese Woche. Wir melden uns in 14 Tagen wieder und wir hoffen mal, dass wir dann sehen, ob es Jamaika gibt oder ob es zu kalt ist auf der tropischen Insel, um dort eine Regierung zu binden. Vielen Dank. Wenn Sie es gemocht haben, empfehlen Sie uns auf Facebook oder auf Twitter und wir hören uns dann. Ciao, ciao.